Deutschlandfunk Nova.
Die weltweiten Militärausgaben, die haben ja im letzten Jahr, also 2023, wieder einen Höchststand erreicht. Und auch das liegt am Krieg gegen die Ukraine. Darüber wollen wir sprechen. Wir wissen auch, dass der Ukraine so langsam die Munition ausgeht und immer wieder gesagt wird, hey, wir brauchen Unterstützung. Russland kann an verschiedenen Stellen vorrücken. Und die US-Demokraten und Republikaner im Kongress haben sich ja gerade auf Militärhilfen für die Ukraine geeinigt. Das ist erstmal Stand jetzt. Aber wie sieht's eigentlich aus in Sachen Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland? Geht irgendwann mal wieder um die Frage, wie man diesen Krieg beenden kann? Verhandlungen, sind die in Sicht, ja oder nein? Sie werden immer wieder gefordert, auch von Seiten Deutschlands aus. Aber zu Beginn des Krieges, vielleicht erinnert ihr euch noch, gab es tatsächlich mal direkte Gespräche. Das haben einige vielleicht auch nicht mehr so auf dem Schirm. Deswegen sprechen wir über das Thema Verhandlungen generell mit Gesine Dornblüt, Expertin für die Region. Guten Morgen.
Hallo.
Also im Februar 22, da waren ja diese Verhandlungen. Wer war da nochmal gemeinsam an einem Tisch? Wer hat mit wem geredet?
Das waren Unterhändler aus der Ukraine und Russland. Die haben sich in Belarus getroffen, bereits am 28. Februar, also wenige Tage nach dem Großangriff Russlands. Russland ist ja damals sehr zügig vorgerückt und um Russland eben zu stoppen, hat Selenskyj quasi sofort in Verhandlungen eingewilligt. Es gab dann weitere Treffen in der Türkei und nach gut einem Monat, Ende März, gab es dann auch ein Papier, das Istanbuler Kommuniqué, so heißt es. Und das enthielt weitreichende Zugeständnisse der Ukraine. Sie bot nämlich an, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Im Gegenzug sollten dann mehrere Staaten, einschließlich Russland, die Sicherheit des Landes garantieren. Die Frage der Krim sollte vertagt werden und andere strittige Fragen sollten die Präsidenten beider Länder im persönlichen Gespräch klären.
Wie nah war man damals an so einer Friedenslösung dran?
Die Verhandlungsführer, die haben sich damals in Istanbul ziemlich optimistisch gezeigt, aber der russische Verhandlungsführer, Wladimir Medinsky heißt er, der wurde dann zurück in Moskau im Propagandafernsehen zerrissen buchstäblich und Wladimir Putin hat die Ergebnisse aus Istanbul schlichtweg ignoriert. Er hat drei Tage später, Anfang April, in einem Telefonat mit dem damaligen Premier Italiens, Mario Draghi, gesagt, die Zeit sei noch nicht reif für eine Waffenruhe und er sei nicht bereit, Selenskyj persönlich zu treffen, um eben diese noch offenen Fragen auszuräumen. Die Verhandlungen sind dann trotzdem noch ein bisschen weitergegangen. Währenddessen hat Russland dann Mariupol zerstört, die Hafenstadt der Ukraine, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die Ukraine konnte Gebiete befreien und hat Kriegsverbrechen in Butscha und anderswo entdeckt. Das hat dann dazu geführt, dass die westliche Militärhilfe für die Ukraine anlief. Und daraufhin hat sich dann auch die ukrainische Kompromissbereitschaft verringert. Die Ukrainer hatten erst recht kein Vertrauen mehr in Russland als Sicherheitsgarant für die Zukunft. Und dann kam es Mitte Mai dann 2022 zum Abbruch der Verhandlungen.
Und jetzt hört man ja immer wieder, der Westen habe der Ukraine verboten zu verhandeln. Was genau soll das bedeuten?
Ja, das ist eine Legende, die immer wieder mit Nachdruck aus Moskau verbreitet wird, auch von Putin persönlich. Und dahinter steht dieses Propagandanarrativ aus Russland. Die Ukrainer seien ja nur Marionetten der NATO, der USA. Und diejenigen, die das behaupten, die verweisen in der Regel auf einen Besuch des damaligen britischen Premiers Boris Johnson in der Ukraine am 9. April 2022. Der war wirklich da. Er hat die Ukrainer damals auch zum Kämpfen ermutigt. Das war aber kein Verbot zu verhandeln. Und der beste Beleg dafür ist ja, dass die Verhandlungen nach Johnsons Besuch noch mehr als einen Monat weitergingen. Selenskyj hat dann viel später im Herbst 2022 per Erlass verboten, mit Putin zu verhandeln, aber nicht mit Russland insgesamt. Das war dann eine Reaktion darauf, dass Russland 4 noch nicht mal vollständig besetzte Gebiete für russisch erklärt hat. Und Putin hat damals gesagt, diese Gebiete, die seien für immer russisch. Und damit hat er ja den Verhandlungen eigentlich den Boden entzogen.
Die Frage der Fragen. Wie realistisch ist das, dass die sich hinsetzen, miteinander verhandeln in naher Zukunft? Also wird da irgendwie nochmal die Möglichkeit bestehen, dass irgendwer mit irgendwem redet?
Also generell schließen sich Verhandlungen und Kriegsführung nicht aus, sondern das ist eben etwas, was in Beziehung miteinander steht. Die Ukraine ist aber derzeit nicht zu Verhandlungen bereit. Ich habe da immer wieder gehört, wir müssen Russland militärisch im Osten des Landes stoppen, sonst geht es nämlich weiter. Und auf russischer Seite behauptet Putin zwar immer wieder, er sei dialogbereit, aber er hält zugleich an den Kriegszielen fest Russlands, das seit 2 Jahren, und er sagt es auch ganz offen, Er will die Ukraine entwaffnen, eine prorussische Regierung installieren und das Ukrainische vernichten. Da ändert sich nichts daran. Er sagt, Frieden in der Ukraine gibt es erst dann, wenn wir unsere Ziele erreichen. Und das sind keine Verhandlungen, das ist die Forderung nach Kapitulation. Und darauf lässt sich die Ukraine natürlich erstmal nicht ein.
Die Forderung nach Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, sie wabern irgendwie immer wieder so durch den Raum. Wie nah oder fern wir da dran sind an diesen Verhandlungen, haben wir geklärt mit Gesine Dornblüt. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova.